Madhavananda, wenn du so siehst, dass keiner mehr kommt, können wir dann ja zumachen. Liebe Devotees und liebe Gäste, wir wären soweit mit einer vornehm 15-minütigen Verspätung, das geht für mich noch. Fangen wir jetzt den zweiten und auch den letzten Teil unserer Geschichte von Gop Kumar an. Ich möchte sehr gerne euch allen nochmal eine kleine Zusammenfassung geben, sodass wir dann reibungslos praktisch weitergehen können. Darf ich? Ja, richtig. Madhumanga, ich sehe dich schon so bereit. Kannst du das bitte? Wir hatten von dem... Wir hatten von dem sagenhaften Aufstieg Gop Kumar gehört, der erst von dem irdischen Planetensystem, wo er sich in der Verehrung des Höchsten beschäftigt hatte, langsam durch die verschiedenen Stationen im Universum aufgestiegen war. Er war zu den nach Bhuvaloka gegangen, dann nach Svargaloka, wo er die verschiedenen Devatas und Halbgötter traf. Er war in Kraft seines Mantras weiter nach Mahaloka gegangen, wo Brigamuni waren und wo die einzelnen ständig Yakyas in die Opferfeuer brachten. Opferfeuer, aus dem Yajneshwara, der Herr des Yajnas, ein Name Krishna, persönlich erschien mit einem Körper, der aussah wie aus den Zungen des Feuers gebildet. Er war dann weitergegangen über Janaloka nach Tapaloka, wo er zunächst einmal für ihn unverständlich die Weisen in tiefer Meditation, in Samadhi vertieft sahen. Er konnte damit zunächst nichts anfangen, weil er es gewohnt war, alles, was er wahrnahm, im äußeren Raum zu erkennen und zu bewegen und zu manipulieren. Seine Tätigkeiten waren so wie die meisten von uns. Er wurde dann aber glücklicherweise unterwiesen von dem weisen Pipalayana, der ihm sagte, das Wichtigste ist der Geist. Wenn du im Geist vertieft bist, kannst du alles andere im Geiste wahrnehmen. Wenn du aber einfach nur in der äußeren Welt tätig bist und im Geist unstet und unruhig bist, wirst du unruhig sein und immer nach deiner spirituellen Vollkommenheit lechzen und trachten und doch nicht vorankommen. Dann war von dort weiter aufgestiegen nach Satyaloka, dem höchsten Planetensystem, auf dem sich der Weltenschöpfer niedergelassen hat, und verehrte dann dort Vishnu. Nach einiger Zeit wurde er dann auch Brahma. Nun, ein Thema ist sehr deutlich. Gop Kumar gab sich nirgendwo auf seiner Stufe der spirituellen Entwicklung zufrieden. Das fällt dir direkt auf. Ihm fehlte noch etwas. Und ohne sich jetzt anzubiedern und einfach mit den vielen Einladungen, die er ja bekam, konform zu gehen, ging er weiter und weiter und weiter. Deswegen ist der Begriff Reise hier so unglaublich angebracht. Ein anderer Punkt, der auffällt, ist, dass er sich durch die Kraft des Mantras bewegte. Wenn immer er chantete, geschah etwas Neues für ihn. Er entdeckte tiefere Offenbarungen des Mantras. Ein anderer Punkt, der auffiel, ist, dass bei seiner Einweihung wurden aufgrund von ganz bestimmten Umständen nicht alle Unterweisungen gegeben. Ist euch das aufgefallen? Der spirituelle Meister fällt einmal in Ohnmacht, ein anderes Mal ist er so überwältigt, dass Tränen aus seinen Augen hervorschießen und er nicht weitersprechen kann, und als er es denn kann, ist er völlig verlegen und läuft schnell weg. Ein anderer Punkt, der aufgefallen ist, ist, dass Gokumar aus Vrindavan kommt und mehrere Male dort zurückgeht. Und diesen Punkt werden wir jetzt vertiefen, wenn wir in unserer Geschichte weitermachen. Ihr erinnert euch, Gokumar war in Satyaloka als Brahma, er war ein bisschen, sagen wir es ruhig einmal salopp, gestresst von den ganzen universalen Management-Angelegenheiten. Und außerdem fühlte er sich nicht ganz spirituell zufrieden. Vishnu sah seine Unzufriedenheit und sagte: Geh nach Vrindavan, denn dort wirst du alle wünschenswerten Dinge erhalten. Dieser Satz, dort wirst du alle wünschenswerten Dinge erhalten, kommt oft vor im Zusammenhang mit Vrindavan. Gut, er verlässt jetzt also das höchste Planetensystem und wird wie von einer unsichtbaren Hand getragen nach Vrindavan gebracht. Das ganze Universum hatte sich verändert. Vrindavan jedoch nicht. In der Zeit, die Brahma weg gewesen war, die Gokumar weg gewesen war und auf den himmlischen Planeten zugebracht hatte, war sogar eine Vernichtung des gesamten universalen Raumes bis hin zu den höheren Planetensystemen, Mahaloka, stattgefunden. Doch als er nach Vrindavan zurückkehrte, sah er, dass sich nichts verändert hatte. In den Puranas gibt es viele Beschreibungen darüber, wie nach der Vernichtung des nach der Feuersbrunst, die das Universum vernichtet, Regen herunterfällt und das ganze Universum erstmal für einige Zeit mit Wasser bedeckt. Und da ist ein Rishi, der das greifbar miterlebt und der dann von den Wogen getragen wird und dort kommt, wo vorher Vrindavan war, und plötzlich sieht, dass hier eine Insel ist. Eine unbeschadete Insel, die selbst die Vernichtung überlebt hat. Er sieht mit anderen Worten, dass Vrindavan spirituell ist. In der Bhagavad Gita erklärt Krishna, was die Substanz der spirituellen Natur ist. Sie kann nicht in Stücke zerschnitten werden, sie kann nicht verbrannt werden, Wind kann sie nicht ausdürren. Vrindavan auf dieser Erde ist auch von der gleichen spirituellen Natur und wird deswegen von äußeren Veränderungen nicht verändert. Diejenigen, die in Vrindavan einmal gewesen sind, müssen sich mit diesem Faktum ganz existenziell auseinandersetzen. Unsere Augen sehen schmutzige Schweine, die in Vrindavan gehen. Affen, die die Brillen der Touristen klauen und lachend und schwätzend in den Bäumen verschwinden. Unsere Augen sehen vielleicht ein Musulman, der eine Ziege schlachtet und so weiter. Doch so hören wir, das ist nur das Vrindavan, was unsere Augen wahrnehmen. Das richtige Vrindavan entzieht sich unserer Sicht. Wenn ich zum Beispiel hier mit den Augen in meine Zuhörerschaft hineinschaue, sehe ich hier einen kleinen Buben, da seine aufmerksame Mama, dann hier eine schöne Sängerin und hier Gadata in einem für mich völlig unverständlichen Aufzug. Ich habe gedacht, ich kriege nur noch Anzüge und werde hier eines Besseren belehrt. Aber das ist nicht das Eigentliche, was wir sehen. Da ist eine ewige spirituelle Seele auf dem Wege. Hier ist eine spirituelle Seele. Die beiden sind nicht nur in dieser Wirklichkeit Mutter und Sohn. Sie sind Geschwister auf einer anderen Wirklichkeit, einer spirituellen Wirklichkeit. So ganz besonders, wenn wir nach Vrindavan kommen, ist es sehr wichtig, dass wir diese trügerische äußere Wahrnehmung, man nennt es die Apara, die augenscheinliche materielle Erscheinung, transzendieren und in die Tiefe hineinkommen. Und das macht Gopkumar jetzt. Er sieht, dass in Vrindavan sich nichts verändert hat, dem spirituellen Vrindavan. Und plötzlich, als er durch Vrindavan geht, sieht er eine Persönlichkeit, von der Wogen der Ekstase auszugehen scheinen. Er sieht seinen eigenen spirituellen Meister, Jayanta. Und er stürzt auf ihn hin und sagt zu und sagt, Guruji, bitte, die Unterweisungen sind noch nicht beendet. Kannst du mir weiter sagen, was ich wissen muss, um die Sehnsucht meines Herzens zu erfüllen? Jayanta guckt ihn an und Gopkumar merkt wieder das, was später auch andere an ihm bemerken, dieses Eigentümliche, was große Persönlichkeiten haben, dass er Jayanta sieht, wie Jayanta innerlich eine völlige Reise macht. Er kommt aus irgendwelchen Dimensionen, irgendwas geht vor, er spürt es auch und plötzlich ist Jayanta da und schaut ihn an auf seiner Wirklichkeitsebene und sagt, ja, ich möchte dir Unterweisung geben in den neunfachen Vorgang des Bhakti-Yogas und zwar weitergehende und tiefergehende Unterweisungen. Und Jayanta fängt an zu sprechen und er kommt zu Themen hin, die er nicht mehr mit Worten ausdrücken kann. Und er fängt plötzlich an, mit Handgestik zu sprechen. Wenn ihr heute in Vrindavan diese großen Heiligen seht, oder auch einfach die Bewohner von Vrindavan, müsst ihr euch nicht überrascht vorkommen, wenn die plötzlich anfangen, mit Händen zu sprechen. Das passiert. Das ist nicht unhöflich, sondern höflich. Als die Unterweisungen beendet sind, verneigt sich Gopkumar mit großer Dankbarkeit. Was zwischen diesen beiden großen Seelen im Einzelnen besprochen wurde, wird nicht in dem Werk erwähnt. Denn das hat einen bestimmten Grund, den ich später, wenn wir zum Höhepunkt kommen, erklären werden. Ich werde einige Dinge erklären oder einige Dinge werden klar werden. Gopkumar gibt an dieser Stelle, so viel erfahren wir, nachdem die Unterweisungen erfüllt sind, seinen Körper auf. Wie eine Schlange, so heißt es in manchen heiligen Schriften, die nach der Häutung aus ihrem Schlangenkorsett herausgeht. Er gibt seinen Körper aus und geht dann mit der Geschwindigkeit des Geistes durch das Universum. Und während er durch das Universum reist, man muss sich das einmal vorstellen, ganz, ganz schnell sieht er hinter sich die Planetensysteme in der Entfernung zurückbleiben. Und er schämt sich. Er schämt sich, dass er jemals an diesen materiellen Dingen irgendeinen Wert erkannt hat. Für ihn ist es so, als würde er einen Traum von der Distanz beobachten, so wird das ausgedrückt. Und kann sich nicht vorstellen, dort einmal mitgespielt zu haben. Er sieht auch plötzlich, wie die gewaltigen Halbgötter aus ihren Palasten treten und Opfergaben mit Reis und Blumen geben und im Kreise so vor Gopkumar respektvoll kreisen lassen, wie wir es in der Arati-Zeremonie gemacht haben gestern Abend, und ihn dann mit großer Achtung und großem Respekt diesen Reis und die Blumen zuwerfen. Das tun sie aus Respekt. Ich weiß nicht, ob im Westen das bekannt ist, aber man kann einem Menschen Respekt erweisen, indem man ihm etwas darbringt. Blumen darbringt. In spirituellen Geburtstagsfeiern kommt das manchmal vor, dass das Geburtstagskind einfach hingesetzt wird und ihm werden dann Blumen zugeworfen. Es ist ein sehr schöner Teil der Festlichkeit. So, Gopkumar steigt weiter auf und plötzlich wird er ein bisschen unruhig, denn er nähert sich den Schalen des Universums. Ich glaube, dass wir das schon verstanden haben, aber ich möchte es ganz ganz klar nochmal schematisch darstellen. Ich fand das gestern so bescheiden, wie Gadatha sagte, also ich will jetzt nicht versuchen, das gut zu machen. Das Universum wird manchmal bezeichnet, ist so groß wie eine Erbse im Vergleich zu diesen Schalen, die es bewegen. Und zwar bedecken. Sind die Schalen immer doppelt so, die nächsten Schalen, immer doppelt so dick wie die vorausgegangenen Schalen und so weiter. Wir können das hier nicht mehr schematisch mehr darstellen. Diese Schalen bestehen aus den aus insgesamt 6 materiellen, 8. Nun sind diese Schalen, das ist ganz wichtig zu sagen, verdichtete materielle Energie, aber nicht so, wie wir es hier auf unserem Erdplaneten erleben. Die Schale Erde, das ist die erste Schale, die unser Universum bedeckt, wird von Gopkumar so erlebt. Er ging ein in die Schicht der Erde. Ich aus dem Ich, aus der Ich-Perspektive mal sagen. Ich ging ein in die Schicht der Erde, so sagt er. Und ich sah dort Varadi, eine Form Gottes, die einst die Erde aus dem kosmischen Ozean getragen hatte. Ich sah eine wunderschöne Frau namens Dharani, die personifizierte Erdgöttin, wie sie Varadi verehrt. Und ich sehe Lebewesen auf dieser Schicht, oder sah Lebewesen auf dieser Schicht, die mit allen mystischen Vollkommenheiten ausgestattet sind. Wisst ihr, was mystische Vollkommenheiten sind? Man kann schwerer werden als das Schwerste und leichter als das Leichteste. Man kann alles, was man sich wünscht, einfach nur durch den Wunsch herbeibringen. Das wäre etwas sehr Praktisches, glaube ich, in dem Leben nicht. Man bräuchte nicht mehr einkaufen, man bräuchte auch nicht mehr Geld verdienen oder Gold verdienen. Man bräuchte gar nichts mehr zu tun, weil einfach der Wunsch, die Willenskraft ausreicht, um das Gewünschte in die Reichweite meines Lebens hineinzubringen. Es gibt insgesamt 8 mystische Kräfte. Man kann die Form wechseln, Weise machen das manchmal, ich erzähle es gerne. Manche zölibatäre Weise haben doch noch Wünsche, auch Freuden außerhalb des Zölibats zu leben und nehmen dann entsprechende Formen an, um dort ihre Wünsche zu erfüllen. Gopkumar sah, wie all diese, sagen wir mal, Mystiker und Yogis sich in dieser Schicht aufhielten und dort wundersamste Dinge geschahen. Und er sah, wie ganz ruhig, könnt ihr euch das vorstellen, fast wie unsere Rinderbaby, die so ruhig und besonnen ihre Zeremonie ausführt, wie Dharani ganz ruhig Varahadev verehrte. Und als Dharani weiter fertig war, drehte sie sich um und sagte zu Gop Kumar. Gefällt es dir bei uns? Bleib doch hier. Und Gop Kumar weiß, dass das eine Prüfung ist, dass ihm jetzt noch einmal alle Annehmlichkeiten des materiellen Universums in ganz deutlicher Form vorgespielt werden von den Mystikern und Yogis, die eben diese mystischen Vollkommenheit haben. Und er senkt demütig seinen Kopf und geht weiter. Und dann kommt er in die Schicht der Wasser, des Feuers, mit der Luft, des Äthers, des falschen Egos und schließlich kommt er in die Schicht des Mahatattvas selber. Das ist das ursächliche Prinzip des materiellen Daseins. Diese Schicht sieht unglaublich faszinierend zunächst einmal aus. Sie hat eine ganz dunkelblaue Ausstrahlung. Und sie erinnert Gop Kumar auf den ersten Anblick an Krishna selber. Und er sieht dort eine wunderschöne Frau, die sich ihm vorstellt als Maya, die täuschende Energie personifiziert, in der Verehrung einer wunderschönen Frau. Zwei Frauen verehren sich. Er sieht dort, wie Maya persönlich Mohini Murti verehrt. Mohini Murti ist eine Form Krishnas in Form einer wunderschönen Frau. Gott als Frau ist Mohini Murti. Shiva wollte einmal diese Form sehen und sagte zu Vishnu, kannst du mir sie zeigen? Und Vishnu sagte, lieber nicht. Bitte zeige mir diese Form, sagte Shiva. Und Mohini Murti, Vishnu lächelte und zeigte dann später Shiva diese Form, worauf etwas geschah, was ich hier mit dem Mantel des Schweigens umdecken möchte. Es würde einfach unsere Aufmerksamkeit zu sehr vom Thema wegbringen. Es war intensiv, was geschah. Lassen wir es bei diesem Wort. So, Maya wandte sich an Gop Kumar und sagte, verehre mit mir Mohini Murti. Und Gop Kumar fühlte, als er vor der allmächtigen Maya stand, eine gewisse Unsicherheit über ihn kommen. Die täuschende Energie kann jeden täuschen, jedes Lebewesen. Und als er Maya das Täuschen sah, winkte sie plötzlich hinter sich. Und hinter ihr kamen die personifizierten mystischen Kräfte auf. Könnt ihr euch das jemals vorstellen? Könnt ihr euch vorstellen, Gudula, ich würde dir sagen, du kannst jetzt die Kraft haben, alles zu erschaffen, was du dir wünschst. Alles. Du kannst jetzt die Kraft haben, überall hinzureisen, wo du möchtest. Du kannst jede Form annehmen. Ich glaube, du würdest dann denken, vielleicht kann ich das für mein Bhajan Singh ja gebrauchen. Wäre mal interessant. Ich singe da und dann plötzlich nehme ich eine jede x-beliebige Form an. Das würde Leute überzeugen und so weiter. So auf ungefähr mit dieser Art und Weise fühlte sich Gop Kumar versucht, die mystischen Kräfte anzunehmen, die Maya vor ihm ausbreitete und ihm gab. Und dann sagte Maya, als sie immer noch das Zögern sah, folgendes: Ich bewache dieses Universum. Du kannst nur durch meine Barmherzigkeit Befreiung vom Universum erlangen. Denk nicht, du kommst an mir vorbei. Folge mir. Und dann sagte sie etwas anderes. Und jetzt will ich dir mein Geheimnis... Nein, das sagt sie nicht. So Gop Kumar ist einen Augenblick verwirrt und bringt dann aber die Ehrbietung da, mit dem er sagt, nein, ich möchte weitergehen. Und in dem Augenblick sagt Maya, du, jetzt möchte ich dir ein Geheimnis offenbaren. Ein Geheimnis, was ich nur den würdigsten Lebewesen mitteile. Weißt du, dass ich eine ganz andere Form in der spirituellen Welt habe? Die Form, die ich in der spirituellen Welt habe, ist nicht eine Form, die die Lebewesen verwehrt und von Krishna abhält. Meine eigentliche Form ist Yogamaya. Und sie offenbart ihm ihre spirituelle Form. Yogamaya, eine große, große, große Persönlichkeit, die für alle transzendentalen Angelegenheiten direkt verantwortlich ist. Yogamaya zieht das Lebewesen mit einer unglaublichen Kraft zurück zu Gott und in den liebevollen Dienst und in seine ursprüngliche Beziehung. Aber wenn das Lebewesen sich nur ein bisschen abwandt von Krishna, dann taucht vor ihm plötzlich Mahamaya, die illusionierende Kraft, auf und zieht das Lebewesen weg. Weg von der Persönlichkeit Gottes, weg vom Dienste und versetzt es in Verwirrung. So, Gop Kumar lächelt, bringt noch einmal seine Ehrbietung für Yogamaya dar. Yogamaya gibt ihn, in manchen Darstellungen wird das so geschildert, dass die Maya, die illusionierende Kraft dem Lebewesen, welche sich von ihm ihr löst, eine Girlande umhängt. Du bist siegreich. Ich wünsche dir alles Gute. Geh weiter. Geh an meinem verblendenden Aspekt vorbei und du wirst meinen wahren spirituellen Aspekt treffen. So. Als Gop Kumar aus dieser letzten Umhüllung den Mahatattva, was wir hier nicht aufzeigen konnten, heraustritt, wird er plötzlich von einem Licht wie erschlagen. Dieses Licht blendet ihn zuerst einmal. Vielleicht können wir ein Beispiel geben, wenn jemand tief schläft und jemand irgendjemand kommt rein und weckt ihn unsanft und stellt das Licht an. Habt ihr das schon mal gehabt? Dann guckt man ins Licht hinein und ist erstmal total geblendet. So wird es Gop Kumar am Anfang gegangen sein, aber nicht später. Gop Kumar wird so stark geblendet von diesem Licht später, dass er glaubt, seine Sicht für immer zu verlieren. Er glaubt auch, seine Identität zu verlieren. Er fängt an zu weinen und fängt zu kämpfen und sagt, nein, ich habe dich so lange verehrt. Bitte erlaube nicht, dass das jetzt geschehen muss. In dem Augenblick wird das Licht, kommt aus dem Licht die Persönlichkeit Gottes hervor. Für manche wird das sehr kryptisch sein, was ich eben erklärt habe, für andere nicht. Und Gop Kumar, lasst es mich erklären, hat das materielle Universum verlassen und ist in den Glanz des Brahmans eingegangen, dass das Ziel der Unpersönlichkeitsanhänger bildet, die ihre Identität auflösen möchten und verschmelzen wollen mit dem Brahman. Für Gop Kumar und alle geweihten Krishnas ist dies eine völlig unakzeptable spirituelle Stufe, die es gibt. Es ist die letzte Falle, die kommt, selbst wenn man schon das materielle Universum verlassen hat. Das bildet der Grund, weswegen geweihte Krishnas unglaublich intensiv werden, ja fast ihre schöne, tolerante Art verlassen, wenn es um Brahman, die unpersönliche Auffassung des Lebens geht, die so oft gepredigt wird im westlichen Leben. Warum die so nervös werden, werden wir merken, wenn wir Gop Kumar weiter beobachten. Er möchte nicht seine Identität aufgeben. Es geht nicht mehr bei ihm, er hat keine Identität aus falschem Ego. Erinnert euch bitte, als er das materielle Universum verlassen hat, hat er auch in dem Universum alle materiellen Elemente verlassen. Es kann also nicht eine Identität, ein Ego sein, was er nicht aufgeben will. Das ist schon lange zurück. Das blieb in den das ist weg. Er möchte nicht seine Identität als Teil Gottes aufgeben, als dienendes Teil Gottes. Er möchte nicht plötzlich dem Dienst beraubt sein und einfach da verschmelzen. Und er ist ganz und gar intensiv. Er sieht, wie diese Form Gottes auftaucht. Er will zu ihr hin, aber dann kommt wieder der Glanz über ihn und verschwindet. Und er taumelt also hin und her zwischen Erkennen und Vergessen, zwischen Identität sein und dem Verlust der Identität, bis er schließlich glücklicherweise gerettet wird. Er sieht auf einem weißen Bullen, der so die Farbe hat von der Kleidung unserer Persönlichkeit, die hier in Meditation vertieft ist. Er sieht auf einem weißen Bullen die Lord Shiva daher sitzen, daher gehen. Und auf seinem Schoß ist die wunderschöne Parvati. Er sieht eine Prozession hinter Lord Shiva mit den verschiedenen großen Weisen und Persönlichkeiten, die alle Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya chanten und verschiedene Kirtans machen zu Ehren Shivas. Und er fragt einen der Beigesellten, wer genau ist diese Persönlichkeit? Und es ist Ganesh, der sagt zu ihm, du, das ist Lord Shiva. Der kommt von seinem eigenen Reich, ist gerade auf seinem Weg zu seinem Berg Kailash. Ich weiß nicht, ob ihr den schon einmal gesehen habt. Das ist ein Berg, den man besuchen kann. Ich habe schon jetzt die Visitenkarte von dem Herrn, der ein Jeep-Unternehmen hat. Das ist ein Live-Member von unserer Bewegung. Und bin gerade dabei, den Preis auszuhandeln, um zu diesem sagenumwobenen Berg Kailash eine Expedition zu starten. Und er ist also total begeistert, jetzt jemanden in dieser Ausstrahlung zu sehen, mit dem er vielleicht sprechen kann, und sieht da den Shiva. Aber Shiva ist so in Meditation vertieft, dass Gopkumar es sich nicht wagt, ihn in irgendeiner Weise anzusprechen. Plötzlich dann geschieht etwas in dieser Szene. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, es ist ein Kirtan, der da ist, zu Ehren Shivas. Sie hören plötzlich eine andere Gruppe von Musikanten in einem anderen Rhythmus kommen. Und Gopkumar schaut und sieht dann plötzlich durch dieses Brahman hindurch vierhändige Persönlichkeiten gehen. Zuerst denkt er, das ist Vishnu selber, aber es sind mehrere, ungefähr fünf, die da nicht so richtig durchgehen, so durchschweben, könnte man wohl eher sagen, und die einen ganz ekstatischen Kirtan machen. Ich weiß nicht, ob sie mit ihren vier Armen Instrumente spielen, aber sie machen einen ganz ekstatischen Kirtan und singen die heiligen Namen Krishnas, tatsächlich den Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna. Und er sieht, was ist jetzt los? Jetzt wird es also zu transzendental. Nun, er fragt wieder Ganesh, was ist da los? Ganesh sagt im ersten Augenblick nichts, denn inzwischen ist Shiva von seinem weißen Bullen runtergesprungen, fängt an zu tanzen, dass ihm die Kleidung in der Luft herumweht. Nicht? Und Parvati ist ganz schnell zur Seite gegangen, weil Shiva immer mehr in Ekstase kommt. Es sieht aus, als würde er in die gleiche Ekstase kommen, die ihn überfällt, wenn er zur Zeit des universalen Kataklysmus, falls das schon ein deutsches Wort geworden ist, die mit seiner Trommel trommelt und in seinem wehenden Haar so versammeln sich die Planetensysteme, um ihrer Vernichtung entgegenzusehen. Shiva fängt also an zu tanzen und seine Gefährten jauchzen vor Glückseligkeit auf und fangen auch zu tanzen an. Und Gopkumar sieht sich das ganz erstaunt an. So, er fragte nach einiger Zeit Ganesha, wer ist das? Wer ist da gekommen? Und wer hat Shiva zum Tanzen gebracht? Und Ganesha sagt, das sind die Vishnu-Dutas aus Vaikuntha, der spirituellen Welt der höchsten Persönlichkeit Gottes, die sich jenseits der, dieses Brahman-Glanzes befindet. Weißt du, dass das Brahman, was du hier siehst, die Ausstrahlung von der höchsten Persönlichkeit Gottes ist? Und als sie das sagen, sieht plötzlich wieder Gokuma, was er schon vorher gesehen hat, dass das Licht ein bisschen zurückgeht und er hinter dem Licht tatsächlich eine Form, eine Narayan-Form, eine Vishnu-Form sieht. Oh, sagt Gokuma. Und dann fängt an, und was machen diese Gefährten des allmächtigen Vishnus? Oh, sagt Ganesh, schau mal. Und Gokuma schaut und sieht plötzlich, wie die Vishnu-Dutas in Planeten eingehen. Wie heißen Vishnu-Dutas? Dutas heißt Sendboten von Vishnu selber. Er sieht durch diese Höhlen der Universen hindurch zum ersten Mal, weil er aus der spirituellen Seite, der spirituellen Perspektive her schaut, wird das ganz präsent für ihn. Er sieht in manchen der Universen Brahmas mit 4 Köpfen, dann mit 10 Köpfen, dann mit 16 Köpfen, dann mit 1 Million Köpfen. Er sieht in diesen Universen diese Brahmas, er ist sehr erstaunt. Und Ganesh sagt weiter, siehst du, die Vishnu-Dutas gehen in diese Universen und sie gehen zu Sterbenden, die im Augenblick des Todes die heiligen Namen Gottes singen. Und sie befreien diese Sterbenden aus ihrer Drangsal und bringen sie sofort in die spirituelle, in das spirituelle Königreich Gottes. Das machen sie im Augenblick. So, als Gokuma das hört, wird in ihm ein Wunsch wach, von dem ich noch ganz schnell erzählen werde, bevor wir in die Pause gehen und dann ins nächste Kapitel. Er möchte auch dieses Königreich Gottes kennenlernen, was sich jenseits der materiellen Welt befindet und was sich auch jenseits der unpersönlichen Ausstrahlung Gottes befindet. Und er fragt Mahadev, der inzwischen sich wieder gesammelt hat, wie kommt man da hin? Und Mahadev ist Shiva, ich sollte in den Worten bleiben, die ich gebrauche. Und Shiva sagt, ach, ich möchte auch dorthin. Große Weisen wie Brigo wollen dorthin. Brahma will dorthin. Aber wir sind nicht qualifiziert. Wir haben noch immer ein Ego. Wir sehen uns noch immer nicht als Diener Gottes. I'm very sorry. Und als Gokuma das hört, wird er so verzweifelt, weil er ist ja jetzt durch alles durchgegangen. Er hat auch dieses Universum in dem Sinne verlassen, um nie wieder zurückzukehren. Er ist jetzt so weit, er hat nichts mehr in dieser Welt. Er hat gerade seine Identität noch bewahren können als ewiger Diener Gottes, als spirituelle Seele. Aber jetzt hört er kann nicht weiter. Er kann nicht zurück in die Universen gehen. Er kann auch nicht weiter in das Königreich Gottes. Er fängt an zu weinen und in Ohnmacht zu fallen. Und er erlebt, wie besorgte Hände ihn betätscheln und er liegt im Schoße Shivas und sagt, mach dir keine Sorgen. Ich habe nur gesagt, dass es schwer ist, dorthin zu gehen. Aber du kannst dorthin gehen. So in dem Augenblick, als er das sagt, kommt ein Vishnu-Duta zu uns und sagt, Shiva kann auch dorthin gehen. Er ist nur sehr demütig. Das ist das Zeichen eines echten Devotees. So, Shiva wird darauf still und verlegen. Nun, und damit möchte ich enden, haben die Vishnu-Dutas gehört, wie Gokuma in das Königreich Gottes dort wo ihr eigener Herr residiert, hingehen möchte. Und ein freundlicher Vishnu-Duta, sind alle freundlich, aber einer, ein gütig, besonders gütiger Vishnu-Duta sagt, ich möchte dir jetzt erklären, wie du dorthin kommen kannst. Singe die heiligen Namen des Herrn, aber singe sie mit Liebe. Meditieren ist nur möglich an einem einsamen Ort, aber das Singen der heiligen Namen Gottes ist überall möglich, selbst in der Gemeinschaft von vielen. Wisse, dass von allen spirituellen Vorgängen, die es gibt, das Singen des heiligen Namens der machtvollste und wichtigste ist. Und wisse, dass wenn du mit Begierde die heiligen Namen ausrufst und singst, dass du dann tatsächlich sehr schnell die verschiedenen Schattierungen der Liebe zu Gott erfährst. Deswegen Gop Kumar, geh zurück nach Vrindavan. Mach das dort, was wir dir eben gesagt haben. Und bring dein Leben zur Vollkommenheit. Denn von Vrindavan wirst du in das ewige Königreich Gottes hineingehen. So, was dann in Vrindavan geschieht, ist so fantastisch, dass wir es mit einer Gruppenübung selber nachmachen müssen. Das werde ich aber jetzt vorbereiten müssen in der Pause. Danke euch, dass ihr so weit mitgegangen seid. Ich möchte euch bitten, hier um 20 vor 11 wieder zu erscheinen. Vielleicht wollen einige von euch einen erholsamen Spazierweg in dem traditionellen Schlossgarten machen, um auf diese Weise ihre Lungen mit Sauerstoff zu füllen. Also 20 vor, seid bitte da. Dorthin zu gehen. Die Vishnu Duta geben ihnen dann den Weg bekannt, zu sagen, du solltest Namen Kirtan machen, die heiligen Namen Gottes verherrlichen, und du solltest nach Vrindavan zurückgehen. Da sind wir. Nun, als Gop Kumar in Vrindavan ankommt, sieht er zu seinem Erstaunen, dass er noch nie zuvor Vrindavan richtig gesehen hat. Er sieht plötzlich, dass das Vrindavan, was ihm bekannt ist, ein völlig anderes ist, als das, was er jetzt in einem völlig geklärten spirituellen Körper wahrnimmt. Er sieht die Gegend von Vrindavan zum Teil mit Juwelen und Diamanten bedeckt, die dann aber wieder plötzlich wie gewöhnliches Laub und gewöhnliches Gras erscheint, nur jetzt in einen goldenen Strahlung eingebadet. Er sieht, dass das Vrindavan, dass dort ganz andere Leute wohnen, als er sie bisher gesehen hat. Er sieht Brahmanas und Sadhus dort, die aus dem Srimad Bhagavatam lesen und den heiligen Namen chanten. Aber es ist ganz anders als zuvor. Und zum ersten Mal in seinem Leben wird Gop Kumar durch den Charme Vrindavans bezaubert. Und zwar so sehr, dass er alles anders sieht. Er sieht auch seinen Guru wieder, der in einer völlig verklärten Form zu ihm geht und ihn umarmt und ihn begrüßt in Vrindavan und sagt, willkommen zu Hause. Er versteht nicht ganz, warum der sagt zu Hause, denn er will doch jetzt ins Königreich Gottes, jenseits der Schalen des Universums. Und der Guru sagt, du bist hier zu Hause. Aber er denkt nicht weiter darüber nach. Er wird von Prema überwältigt und in diesem Prema kommt plötzlich ein Teil des Mantras, den er erhalten hat, aus ihm hervor. Wir haben dieses Mantra hier mitgenommen. Für alle Zahlenden, für alle Seminarteilnehmer, die ihren Betrag entrichtet haben. Das passt vielleicht jetzt nicht unbedingt an dieser Stelle. Und er sieht also dieses, er singt diese heiligen Namen, genauso wie es ihm die Boten Vishnus angeboten haben oder angewiesen hatten. Und er fällt dabei völlig in Ekstase. Er hat auch dabei einen direkten Darshan von Krishna. Und er singt es ungefähr so.
Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Hasi Yashoda Tanaya Prasida Sivallavi Jivanada Dikesha Hasi Yashoda Tanaya Prasida Sivallavi Jivanada Dikesha Sri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Hasi Yashoda Tanaya Prasida Sivallavi Jivanada Dikesha Hasi Yashoda Tanaya Prasida Sivallavi Jivanada Dikesha Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Hasi Yashoda Tanaya Prasida Sivallavi Jivanada Dikesha Hasi Yashoda Tanaya Prasida Sivallavi Jivanada Dikesha Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Hasi Yashoda Tanaya Prasida Sivallavi Jivanada Dikesha Sri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Hasi Yashoda Tanaya Prasida Sivallavi Jivanada Dikesha Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Krishna Ache Ashoda Tanaya Pasida Himala Vidivana Raritesha Shri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Hare Ashoda Tanaya Prasida Shivallabhi Divana Raritesha Shri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Hare Ashoda Tanaya Prasida He Jalavi Divani Radhika Hare Ashoda Tanaya Prasida He Jalavi Divani Radhika Shri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Hare Ashoda Tanaya Prasida He Vallavi Jivane Hare Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Hare Ashoda Tanaya Prasida He Vallavi Jivane Hare Krishna Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Hare Ashoda Tanaya Prasida He Vallavi Jivane Hare Krishna Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Hare Ashoda Tanaya Prasida He Vallavi Jivane Hare Krishna Jaya Krishna, Jaya Krishna, Jaya Krishna, Jaya Krishna. Jaya Krishna, Jaya Krishna, Jaya Krishna, Jaya Krishna.
Krishna, O Gopal, O Hari und Mukunda, Govinda, O Sohn Nandas, Krishna, O Sohn Yashodas, du bist das Leben der Gopis und der Herr Radhikas. Bitte erweise mir deine Barmherzigkeit. Fängt also an, über die verschiedenen Namen Krishnas zu meditieren. Die Kommentatoren sagen, dass diese 11 Namen von Krishna besonders machtvolle und powervolle Namen sind. Eben hatte mich jemand gefragt, wirst du das Mantra preisgeben, was Gokumar chantete und was ihn durch all diese verschiedenen Stationen weitergebracht haben? Und ich habe gesagt, ja, ich möchte das ja aber differenzieren. Dies ist eines der unendlich vielen Mantren, die aus Gokumars Mantren herauskamen. Spirituelle Klangschwingung ist sehr schwierig für uns vielleicht zu verstehen, aber ich will es trotzdem versuchen. Die gesamten vedischen Mantren sind in einem Mantra enthalten, Om. Mit diesem Mantra, Om, hat man alles gesagt, was in den Veden drin ist. Aber ich glaube nicht, dass wenn ein gewöhnlicher Mensch dieses Mantra chantet, dass ihm sogleich die Inhalte der Veden, wie soll ich mich ausdrücken, bekannt sind. In diesem Om sind die ganzen vedischen Inhalte in Samenform erhalten. Und es braucht die experte Führung durch einen spirituellen Meister, der dieses Wissen gelernt hat, sodass dieses, was in Samenform da ist, zum Erblühen kommt. Es heißt, dass das Om auch in dem Hare Krishna Mahamantra enthalten ist, und deswegen schenken wir die Gaudiya Vaishnavas in unserer Tradition mehr den Hare Krishna Mahamantra, doch es ist sehr, sehr gut, dass so viel geohmt wird. Denn das ist ein sehr machtvolles Mantra. Das ist Krishna in seiner unpersönlichen Form, mit der unpersönlichen Klangschwingung. Nun, in diesem Mantra, den Gopkumar hat und den er jetzt in Vrindavan mit seiner neu gewonnenen Sicht viel ekstatischer und viel erleuchteter chantet, da manifestiert sich wie eine, sagen wir mal, eine Blume, die an einem Baum wächst, dieses Mantra. Und er singt und tanzt und ist völlig hin und her gerissen und sieht ganz, ganz kurz plötzlich die Personifizierung dieses Mantren. Er sieht plötzlich Krishna verkommen. Und er ist angezogen. Er läuft Krishna nach. Er versucht ihn zu fangen. Halt, lauf jetzt nicht weg. Aber Krishna lächelt, dreht sich um und lächelt und ist verschwunden. In dem Augenblick versagt es ihm. Er hat gerade lange Zeit dieses Mantra gesungen. Er wirft sich zu Boden nieder und im nächsten Augenblick wacht er auf einem Raumschiff, ein Vaikuntha-Raumschiff. Er sieht die gleichen Persönlichkeiten, die er vorher gesehen hat, wie sie in die materielle Welt hineingegangen sind, auf diesem Raumschiff. Sie begrüßen ihn lächelnd und er denkt sich, vielleicht sind die nur für mich da reingekommen, als ich sah. Und fährt mit einer unglaublichen Geschwindigkeit auf diesem transzendentalen Raumschiff, wo man also nichts Mechanisches sieht. Es ist ein Raumschiff aus Blumen. Nun würdet ihr wahrscheinlich denken, ein Raumschiff auf Blumen, das wird doch auf alle Fälle beschadet durch den starken Luftzug, den es ergibt, wenn so ein Raumschiff mit der Geschwindigkeit des Geistes geht. Ich habe einmal eine Vorlesung gegeben und gesagt, dass Krishna Schuhe trägt aus Blumen. Da hat einer ähnlich gesagt, wie soll das gehen, die werden ja alle zermalmt und da kann man höchstens einen Blumensaft daraus machen, Kamilleextrakt und so gegen rauen Hals oder so. Das sind spirituelle Blumen. Wir sind bereits in einer anderen Dimension. Wir müssen jetzt in dieser Reise uns freimachen von dem Ballast der Erde und dem erdgebundenen Verständnis. Bitte erinnert euch daran, dass Gopkumar schon auf einer Stufe ist, jenseits dem undifferenzierten, nicht-dualen Brahman. Er ist in einer völlig spirituellen Region, wo nichts mehr Ähnlichkeit hat mit dem, was wir in der materiellen Welt erfahren. Nur die Namen. Deswegen ist es wichtig, dass man diese Themen nicht nur einfach irgendwo abliest. Denn so wie wir bestimmte Namen hören, verbindet unser Geist das Gehörte mit einem ganz bestimmten Eindruck, der dort im Geist gegenwärtig ist. Wenn ich hier zum Beispiel sage, köstliches Gericht, dann denkt, glaube ich, Madhu Mangal, der einer meiner Lieblingsköche ist, an Pizza. Nicht? Du denkst vielleicht an einen vegetarischen bayerischen Knödel. Kommt aus Niederbayern, unser Malwanander. Ein anderer denkt wieder an Birnen, die eine steife Schlagsahne über sich haben. Und so weiter. Also jeder, wenn wir Worte gebrauchen, das ist die Thematik, das ist das Problem mit Worten oder das Problem mit Sprache schlechthin, haben wir es zu tun mit Reizmitteln, die bestimmte Erinnerungen und bestimmte Konzepte hervorbringen. Doch hier in dem spirituellen Bereich muss man sich sehr davor hüten. Deswegen ist es so, dass spirituelle Meister lange warten, bevor sie über die letzten Dinge sprechen zu ihren Schülern, um sich sicher zu sein, dass sie das nicht auf der weltlichen Ebene verstehen und plötzlich mit einem, sagen wir mal, einem besseren Puppenkasten von Spiritualität da sind und nicht mit dem Eigentlichen selber. Es braucht schon eine Läuterung im ganzen Wesen, wo die alten Eindrücke durch neue ersetzt sind, um das spirituelle Thema richtig zu verstehen. Deswegen hatte auch Jayanta, der spirituelle Meister von Gop Kumar, seinen Schüler immer weitergeführt, ohne ihm eigentlich wirklich die volle Offenbarung zuteil werden zu lassen. Er hatte das allmählich gemacht. Erst später dann, das hatten wir vorhin gehabt, hatte er sich hingesetzt und ihm alles erklärt, und manchmal musste er Handgestiken nehmen, weil es nicht mehr die Worte waren schon lange nicht mehr brauchbar. Nicht, weil sie alte Erinnerungen geweckt haben, sondern weil sie das Neue überhaupt gar nicht streifen konnten. So, dann kommen wir jetzt weiter. Er geht dann nach Vaikuntha Loka. Und da kommt ein etwas sympathisches Detail, das gefällt mir aber sehr gut. Er fliegt über Vaikuntha, die Vaikuntha-Welten, und es wird beschrieben, das, was er dann sieht, sieht aus wie, eigentlich sagt Sanatana Goswami, eigentlich kann man es nicht beschreiben. Ich kann nur so viel sagen über Vaikuntha, dass es jenseits der unpersönlichen Lehre ist, jenseits des Brahmans, und dass jeder Unpersönlichkeitsanhänger, der einmal von Vaikuntha hört und einmal ein bisschen von Vaikuntha eine Ahnung kriegt, sofort sein unpersönliches Lebensziel aufgibt, in das Brahman einzugehen und nur noch nach Vaikuntha will. So viel kann ich sagen. Aber dann schreibt er trotzdem weiter und sagt, also, es sieht so aus, wie festgewordene Mondstrahlen. Das ist die Substanz. Mein eigener spiritueller Meister hat einmal sowas mit uns gemacht. Er sagte einmal, wenn ihr dann eines Tages Krishna sehen werdet, wird er völlig anders aussehen, als ihr es euch vorgestellt habt. Er fuhr dann mit diesem transzendentalen Raumschiff lautlos auf Blumen. Stellt euch das nur mal vor, ihr müsst es ein bisschen vorstellen jetzt. Vor die Tore einer wunderschönen Gegend. War es ein Palast? Eigentlich nicht. Es war eine lange Mauer, so saß, mit einem wunderschönen Tor. Und seine Fluggefährten sagten, wir gehen jetzt rein und melden deinen Besuch an bei dem Herrn von den Vaikuntha-Welten, bei Vaikunthanath Bhagavan. Warte hier. Und er saß und wartete. Und plötzlich bemerkte er ein Raumschiff, das da kam. Und er sah einen einzelnen, eine Persönlichkeit mit vier Armen, einen wunderschönen Helm, Schmuckstücke, und fing sofort an, sich niederzuwerfen und zu beten. O höchster Herr, von dem alle Universen ausgehen, bitte zeige mir, halt, 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 sagte die Persönlichkeit, beschäme mich nicht. Ich bin nicht Gott, ich bin nur ein Diener Gottes. Vishnu, 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 Vishnu. Und ging er durch das Tor hinein. Okay, ich habe einen Fehler gemacht, ein Verwechslungsfehler. Dann kam ein weiteres Luftschiff mit einer Persönlichkeit, die noch erstaunlicher aussah. Und wieder fing er an, ich bin so dankbar, jetzt von dir befreit zu werden, von dem Leiden des materiellen Daseins. Bitte nimm meine respektvollen Halt, 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 Halt. Du bist ein Neuer hier, oder? Lass mich dir den Unterschied erklären. Alle von uns hier haben ähnliche Körper oder eine ähnliche Gestalt wie Gott selber. Aber wenn du Gott siehst, wirst du einen Riesenunterschied wahrnehmen. Ich will dir nur einen äußeren Unterschied machen. Krishna hat auf seinem, oder Vaikuntha, der Herr von Vaikuntha, wir reden noch nicht von Krishna nebenbei gesagt. Das ist sicherlich, das ist alles Krishna, aber hat ein besonderes Juwel, das Kaustuba-Juwel, in dem sich alles widerspiegelt, was es gibt, in dem alles enthalten ist, was es ist. Und er hat auf seiner göttlichen Brust einen Kreis, der ungefähr so geht. Aus einer weißen Linie, weiße Haare sind es, die aber golden erstrahlen. Jetzt würde Waltraud Wagner sagen, ja, da haben wir es, ich sag's dir immer, Wirbelbildungen, Strudel und so weiter. Aber nein, Waltraud, das wäre jetzt was anderes. Du darfst jetzt nicht die alten Vorständnisse in das Transzendentale reinbringen. Das ist sehr, führt nur zum Stolpern auf der spirituellen Ebene. Also, wir mögen Waltraud sehr gerne, weil sie denkt sehr kreativ. Aber. So, dann, schließlich wird er nach Vaikuntha durch die Tore hereingeführt. Und es gibt 7 Tore, soweit ich mich erinnern kann, die diese 4-armigen Persönlichkeiten nehmen ihn mit, empfehlen ihm am nächsten Tor einem anderen Diener des Höchsten, der seinen Meister fragt, kann er durch? Und er sagt, ja, ja, es ist Gokumar. Und er kommt näher und näher durch ein Tor nach dem anderen. Dann und sieht dann plötzlich, nachdem er durch diese vielen Tore hindurchgegangen ist, in der weiten Gegend einen Sitzplatz aus Gold. Und auf diesem Sitzplatz sieht er eine Persönlichkeit, die ewiglich jugendlich aussieht. Ich will hier mal von den Notizen vorlesen. Die Schönheit seiner Gliedmaßen, also wir sind jetzt im Urtext, deswegen jetzt ein bisschen Altsprache. Die Schönheit seiner Gliedmaßen ist noch erquickender als der Glanz von frischen Wolken. Er trägt verschiedene Goldornamente, die mit Juwelen ausgestattet sind und hat wunderschöne Gewänder, Girlanden und so weiter. Seine breiten 4 Arme sind geschmückt mit Amuletten und Ringen. Er hat goldene Seidengewänder an und trägt wunderschöne Ohrringe, deren Licht auf seinen Wangen tanzt. Auf der Brust ist der Kostuba-Juwel und um seinen Muschelhorn ähnlichen Hals liegt eine Perlengirlande. Nektar scheint aus seinem Gesicht zu strömen und seine Augen sehen aus wie blühende Lotusse. Seine Augen tanzen, weil er seinen Devotis so viel Barmherzigkeit gibt. Zu seiner Linken befindet sich die wunderschöne Lakshmi, die ihm Betelnüsse reicht. Er kaut sie und sein Lächeln, in das sich die Ausstrahlung seiner Zähne mischt, sieht wunderschön aus. Die Personifizierung des Sudarshan Chakras und anderer Wappen, die alle ihre Zeichen auf der Stirn tragen, viele Diener mit ähnlichen Formen. Den wunderschönen Abt, hier habe ich jetzt nur kleine Notizen. Also. Und es und ja, jetzt kommt etwas, das geht so meditativ voran, die Beschreibung. Und plötzlich, es muss sein, dass der Autor uns hier aus einer weltlichen Vorstellung herauskommen lässt, fällt er in einen ganz anderen Stil. Er sagt, manchmal lacht der Herr sehr laut. Man ist gerade so am Meditieren. Und hört plötzlich das laute Lachen. Und manchmal streckt er seinen Lotusfuß auf, damit die Devotis ihn dienen können, massieren können oder so. So, auch hier möchte ich die Zuhörenden ermahnen, als ich das erste Mal in einer sehr meditativen Haltung durchging, als eine persönliche Übung in Smaranam, in Meditation, und plötzlich ankam an die Stelle, der Herr lachte sehr laut auf, warum lacht er denn jetzt? Was gibt es zu lachen? Und in dem Augenblick, wo ich das dachte, wusste ich schon, halt, ich habe hier wieder den gleichen Fehler gemacht. Nämlich meine weltlichen Konzepte mitgenommen in die transzendentale Welt. Als Gop Kumar ihn sieht, wird er völlig gerührt, ruft laut aus, He Gopal, oh mein Herr meines Lebens, und fällt dann in Ohnmacht zu Boden nieder. Und als er aufwacht, nimmt er schnell seine Flöte aus seinem Gewand und fängt an, ein Flötenkonzert zu geben und ruft, Hey Gopal, Hey Krishna, Hey Govinda, und spürt plötzlich einen Arm, der ihn so wegführt. Und einer der Diener bei Gundanat sagt, du, sei nicht so unförmlich. Ist Gott die Ursache aller Ursachen und du spielst da deine Flötenriffs dann diese unkomplizierte Anrede, hey, 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 das sagen wir hier nicht. Hier preisen wir den Höchsten mit vedischen Hymnen, die in genau akzentuierten Versmaß gechantet werden. Nun ein bisschen Kultur. Sagen, wir können dir eine Segnung geben. Sieh mal, du bist in der Form eines Kuhhirtenjungen hier. Siehst du unsere Form? Prachtvoll geschmückt mit Gold und Seide, mit Kronen. Wir tragen Feuerräder. Nimm diese Form an. Aber Gop Kumar sagt, nein. Und sagt mir nicht, ich soll meine Flöte rausgeben. Bitte, lasst mich so, wie ich bin. Auch hier müssen wir uns fragen, sagt das jetzt als falsches Ego, so wie wenn wir vielleicht jemanden sagen, der einen einen Lieblingspullover hat, dieser Pullover ist jetzt schon so alt, die hast du die vergangenen 35 Jahre angehabt, es ist Zeit für einen neuen, hier kannst du einen haben. Und er sagt, nein, 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 das ist mein ganz besonderer Draufgänger-Pullover, den behalte ich ein. Ist es so etwas? Es muss noch etwas anderes sein, aber was es ist, werde ich nicht verraten, weil es ja auffällt. Gop Kumar wird alles immer angeboten, Königsherrschaften, aber er beharrt immer darauf, ein einfacher Kuhhirte zu sein, obwohl er schon lange den Kuhhirten, das Kuhhirtendasein überwunden hat. Er ist ja frei von der Identifizierung mit dem Körper. Was ist das also? Das ist ein Geheimnis, das nachher rauskommt. So, die lassen ihn dann auf, und bei Kundanat, der Herr, der so gelacht hat und ihn wiedererkannt hat, sagt, beruhige dich und komm schnell zu mir. Willkommen, sei mir willkommen hier. Alles nur erdenklich Gutes. All the best for you. Seit langem war ich begierig, dich hier zu sehen. Und es ist ein großes Glück für mich, dass wir uns heute an diesem Ort treffen. Viele Leben hast du schon verbracht, doch noch nie bist du zu mir gekommen. Jedes Mal hoffte ich, dass du endlich kommen würdest. Und diese Hoffnung brachte mich zum Tanzen. Also, wir merken, wie nun eine Aussprache, dass Gott sich eigentlich mehr wünscht, jetzt schon, als wir zu ihm zurückzukommen. Diese Hoffnung brachte mich zum Tanzen. Ich konnte keinen Vorwand finden, um dich hierher zu bringen, ohne die Maßstäbe der gewöhnlichen Religion zu brechen. In der Bhagavad Gita sagt Krishna diesen Maßstab: In dem Maße, wie sich jemand mir hingibt, in dem Maße offenbare ich mich. Also hier sagt diese Form Krishna: Du hast nicht das Maß an Hingabe aufgebracht, deswegen, wenn ich mich dir offenbart hätte in meiner ganzen Fülle, dann würde ich den Maßstab meiner dieser Religion gebrochen haben. Also ich konnte das nicht tun. Als ich aber schließlich sah, dass du niemals kommen würdest, weil du einfach zu schwach warst, überschrat ich die Gesetzmäßigkeiten des Karmas und arrangierte, dass du irgendwie Geburt nehmen würdest am Govardhan-Berg, welcher mir so lieb ist. Dann bin ich nur für dich gekommen, in der Form deines Gurus namens Jayanta. Heute hast du meinen lang gehegten Wunsch erfüllt. Bleibe hier und gebe mir Glückseligkeit. Darauf blickt sich Gurkumar rum, holt seine Flöte aus dem und fängt wieder ein Flötenkonzert anzugeben. Und Vaikunthanath, der Herr, lacht und genießt dieses Flötenspiel, während alle anderen sehen, was ist hier. Der Herr wird doch sonst nur durch die Gebete von Brahmanas verehrt. Er genießt es trotzdem. Also dann, was ihm billig recht ist, ist ihm uns auch recht. So in dem Stil. Ja, es ist noch alles geheimnisvoll. Es wird sich lüften. Dann kommt ein sehr komplizierter Teil in diesem Werk, den ich abkürzen muss. Auch aus Zeitgründen. Gokumar lebt lange dort in Vaikuntha, aber wenn immer er nicht bei dem Herrn ist, wird er sehr nachdenklich und auch traurig und sagt, irgendwie fühle ich mich hier nicht so zu Hause. Das ist noch nicht meine Heimat. Wenn er dann aber wieder vor den Herrn tritt, der dort sitzt, vergeht all diese Wolken des Kummers und er ist wieder sehr glücklich. Eines Tages nun begegnet er dem großen Weisen Narada Muni. Und Narada Muni nimmt ihn beiseite und sagt, du, ich verstehe dich nicht. Dieser Ort heißt Vaikuntha, frei von Ängsten und Sorgen. Aber du läufst mit einer Miene herum, die Unzufriedenheit ausdrückt. Wie ist es dir gelungen, Unzufriedenheit hierher mitzunehmen? Gokumar sagt, also es ist nicht so eine Unzufriedenheit wie in der Welt, von der ich komme. Es ist einfach ein sehnsuchtsvoller Schmerz, der köstlicher schmeckt als Ozeane von Nektar, aber auch heftiger brennt als ein Waldbrand. Sagt Narada Muni, ich möchte dir was sagen, aber ich kann das unmöglich hier sagen. Folgendes, und er lächelt und er überlegt sich, was er jetzt zu sagen. Komm mit mir, wir gehen noch zu anderen Orten in der spirituellen Welt, Provinzen Vaikunthas sozusagen, und du wirst dort etwas sehen, was dir erklärt, warum du dich so fühlst. Aber ich kann jetzt nicht weiter sagen, denn ich habe schon viel zu viel gesagt. Und er gleitet dann Gokumar nach Ayodhya. Wisst ihr, wo Ayodhya ist? Oder Ayodhya ist verbunden mit Lord Ramachandra. Und er sagt, wir besuchen jetzt Ramachandra. Und dann sagt er etwas, was ich sehr, sehr schön fand und gestern gerne vorlesen wollte, aber dann habe ich es erinnert. Wenn du denkst, dass du doch nur ein Devotee bist von Gopal Krishna, einer ganz besonderen Form Krishna, und nichts mit Ramachandra anfangen kannst, höre, was ich dir zu sagen habe. Man muss natürlich die zutreffenden Vorgänge zur Verehrung von seinen ureigenen Herrn ausführen. Aber wo immer man direkt weitermachen, natürlich machen wir direkt weiter, aber dass sie da versorgt, habe ich wieder eure Aufmerksamkeit. Narada Muni sagt, ich bringe dich jetzt zu Ayodhya. Und dort wirst du Ramachandra treffen. Aber es könnte sein, dass du denkst, Ramachandra ist nicht dein eigener verehrenswerter Herr. Ich warne dich schon. Aber ich möchte dir sagen, wie du damit umgehst. Wo immer man einen Schimmer von seinem verehrenswerten Herrn entdeckt, dort wird selbst ein ausschließlicher Devotee von ganzem Herzen Liebe für diesen Herrn und diesen Ort empfinden. Mir ist es persönlich gestern so gegangen, wie wir sangen, ich habe das ja jetzt schon mehrere Male gemacht, nicht nur mit Gundula, sondern auch mit anderen, in anderen Sachen, die Veda-Akademie organisiert an deutschen Universitäten, sehr oft interreligiöse Dialoge, wo wir auch richtig amtierende christliche Pfarrer einladen, und buddhistische Äbte hatten wir einmal in Göttingen, glaube ich, von Vietnam kam die ursprünglich, oder aus einem solchen Bereich, nicht? Und so weiter. Und die haben dann ihre Vorgänge präsentiert im zweiten Teil dieser interreligiösen Seminare und uns angeleitet, entsprechend ihres Kodexes Gott zu verehren. Bei dem einen Buddhisten haben wir eine Gehmeditation gemacht. Wir gehen jetzt einfach, ohne irgendwo ankommen zu wollen. Das war die Lösung. Ne? Bei einem anderen, bei einem christlichen Pfarrer, der hatte uns ermutigt, uns auf die verschiedenen Körperteile zu besinnen und dann dort mit der Besinnung auf die Körperteile bestimmte Laute auszurufen. Ich weiß, dem buddhistischen Abt, also der hat das auch mitgemacht, der trank dann zur Beruhigung ein Glas Wasser und er konnte einfach nicht mehr sich halten. Wir waren auch nicht so gut in der Selbstkontrolle, ehrlich gesagt. Und also die da waren, fangen jetzt schon wieder an. Ich kriege schon eine Strafe im Bullett hier. Bitte. So, da heißt es also, ich finde diesen Ansatz sehr schön, wo immer man einen Schimmer von seinem verehrenswerten Herrn entdeckt, dort wird selbst ein ausschließlicher Devotee von ganzem Herzen Liebe für diesen Ort empfinden. Manchmal gelingt es einem nicht, in manchen Vorgängen das zu sehen, beziehungsweise ist vielleicht auch gar kein Schimmer des Herrn da, vielleicht. Aber wo immer man das sehen kann, sollte man sofort dieser Spur folgen und wird mehr und mehr den höchsten Herrn entdecken können. Ich finde das ein total interessanter interreligiöser Ansatz. Narada Muni verlangt von Gop Kumar nicht, seine Präferenz aufzugeben und in einer Art Gleichmacherei, das ist ja so und so alles Krishna, stimmt auch übrigens. Der Ramachandra, Vaikunthanath, die verschiedenen Vishnu-Formen sind alle Krishna. Aber es ist so, dass unter diesen Formen eine ganz bestimmte Form für einen Devotee total, wie soll ich mich ausdrücken, anziehend wirkt und total faszinierend wirkt und er der dieser Spur folgen sollte, bis er ankommt. Gleichzeitig jedoch sollte er sehen, wo immer ein Schimmer aufgeht von irgendeinem Aspekt Gottes, wo er das sehen kann, wo das sichtbar ist, da sollte man seiner eigenen Spur weiter folgen und dann kommt Finde ich sehr interessant, dieser Ansatz. Er ist anders als andere interreligiöse Ansätze, die ich gehört habe, zum Beispiel der Ansatz von Panika, aber ist eben ein Brihat Bhagavatam-Gita-Ansatz. So, dann kommt er schließlich in Dwaraka an, er fühlt sich natürlich nicht zufrieden in Ayodhya so ganz, kommt in Dwaraka an und dort wird er dann unterwiesen von einem sehr, sehr lieben Gefährten Krishnas, dem Uddhava. Und Uddhava sagt ihm: Gokuma, ich will dir ein Geheimnis über dich verraten. Du konntest nicht zufrieden werden an den verschiedenen Stationen, die du durchlaufen bist, weil dein Herz ausschließlich der Persönlichkeit Gottes, der im Ozean der Liebe, ein Ozean der Liebe mit seinen Geweihten austauscht, gehört. Aber ich werde jetzt sehr verlegen, ich will hier nicht weitersprechen. Narada Muni ist hier, der große Weise, der sich von Vaikuntha aus begleitet hat. In seiner Gegenwart traue ich mich nicht, über diese Dinge zu sprechen. Sprech du, Narada Muni.